RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimonisians. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 16. November 2017. Die Stimonisians in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Sri Unun, Nunung Nursia, Setiorini und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo eröffnete den GMNI-Kongress. ASEAN und Indien sind Generatoren der Welt. Vizepräsident Yusuf Kala, IGMP Technologie für Gesundheit und Nahrungsmittel. Zur Reduzierung der Emissionen der Treibhausgase arbeitet Indonesien mit Finnland zusammen. Mexiko wird das Flugzeug N219 und Radioisotope von Indonesien kaufen. Vertreter der Journalisten aus 21 Mitgliedsländern versammelten sich in Neu-Delhi, Indien. Und nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am Mittwoch, den 15. November, den 20. Kongress der Bewegung der Nationalen Studenten Indonesien GMNI in Bumi Beringin Manado, North Sulawesi eröffnet. Dabei waren unter anderem der Gouverneur von North Sulawesi, Oli Dondo Kambai, und der Leiter des Präsidiums von GMNI, Krisman Damani, anwesend. Dieser Kongress hat zum Thema Bestätigt die Zukunft Indonesiens aufgrund der Staatsideologie Pancasila in der asiatisch-pazifischen Ära. Dabei rief Präsident Joko Widodo die Jugend auf, um die Einheit im Entgegentreten der Fragen der Nation weiter zu pflegen. Joko Widodo erklärte dabei auch den Tag von Pancasila, der am 7. Juni gefeiert wird. Inzwischen sagte Gouverneur Oli Dondo Kambai, dass die Bevölkerung von Manado die Ankunft von Präsident Joko Widodo in dieser Stadt sehr respektiere. Die ASEAN und Indien haben ein großes Potenzial, einer der Wirtschaftsgeneratoren der Welt zu werden, da der gemeinsame Markt 2 Milliarden Menschen und das gesamte Bruttoinlandsprodukt 4,5 Milliarden US-Dollar erreichen. Das sagte der indonesische Präsident Joko Widodo am 14. November 2017 in Manila, den Philippinen, bei der 5. Giver Conference der ASEAN und Indiens. Nach der Meldung des Vizeleiters der Abteilung für Protokoll, Presse und Medien des Präsidentensekretariats bei Mahmudin, würdige Indonesien die Zusammenarbeit der ASEAN und Indiens in 25 Jahren. Präsident Joko Widodo verwies darauf, dass die Welt noch von Unsicherheit überschattet werde. Deshalb sollten die ASEAN und Indien eine Architektur für die Sicherheit des Gebietes und die maritime Zusammenarbeit entwickeln. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla hat am 15. November 2017 das Bestrahlungsgerät Gamma Merah Putih IGMP und das Laboratorium Radioisotope und Radio Pramaka im Komplex des Zentrums für Entwicklung der Wissenschaft und Technologie Serpong Zutangrang Banten eingeweiht. Yusuf Kalla fordert die Verbesserung der Gesundheitsqualität und die Stärkung der Heilung des Krebs und Mumps. Das Bestrahlungsgerät Gamma Rot und Weiß kann die Gamma-Strahlung strahlen, die das Lebensmittel, medizinische Materialien konservieren kann und medizinische Geräte sterilisieren kann. Radioisotope und Radiopharmaka können verschiedene Krankheiten wie Krebs und Mumps bei der Bevölkerung diagnostizieren und heilen.
Ini kan isotop radiasi untuk.
This is the radioisotop strahlung die dazu dient, Medikamente herzustellen. Dafür braucht das Potenzial der Wissenschaft und Technologie nur die Erfahrung und gute Werbung dafür in der Herstellung. Man ist von der Technologie nicht besorgt. Die Jugend können auch mit anderen Seiten zusammenarbeiten. Vizepräsident Yusuf Kalla sagte dazu weiter, dass die Einrichtungen von IGMP, das Radioisotope und Radiopharmaka-Laboratorium einen großen Beitrag für die Wirtschaft und Bevölkerung geleistet habe. Diese Einrichtungen seien seit 2014 gebaut. Sie sind das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der Nationalen Atomenergieagentur mit der Isotop von Ungarn. Die indonesische Ministerin für Umwelt und Fortwirtschaft, Siti Nurbaya Bakar, hat am 15. November dieses Jahres ein Treffen mit dem finnischen Minister für Umwelt, Energie und Wohnsiedlung, Timo Tillikainen, im Büro der Zone Bonn, Deutschland, abgehalten. Dieses Treffen dient dazu, die bilaterale Zusammenarbeit im Bereich der Umwelt und Fortwirtschaft zu stärken und den Klimawandel zu erörtern. Ministerin Siti Nurbaya Bakar sagte, Indonesien setze sich zum Ziel, die Emissionen der Treibhausgase zu reduzieren. Dafür brauche Indonesien eine Zusammenarbeit im Bereich der Forschung, Technologie und die Verbesserung der Kapazität. Ihr Wunsch zur Vergleichsstudie nach Finnland sei mit der nachhaltigen Waldverwaltung aufgrund der Überweisung von Präsident Joko Widodo verbunden. Dies diene dazu, die Holzproduktion zu verwalten, um die nationale Wirtschaft anzukurbeln und die Wohlfahrt der Gesellschaften zu verbessern. Timo Tillikainen begrüßt das Treffen mit der Ministerin Siti Nurbaya Bakar als Vertreter aus der indonesischen Regierung. Er respektiere die vorhandene Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Mexiko hat entschieden, das Flugzeug vom Typ N219 und Radioisotope, die von Indonesien hergestellt werden, zu kaufen. Diese Übereinstimmung wurde am Mittwoch, den 15. November 2017, beim 6. bilateralen Beratungsforum der Regierungen beider Länder im mexikanischen Außenministerium erreicht. Bei der Gelegenheit sagte der Generaldirektor für Amerika und Europa, Botschafter Muhammad Anshor, dass dieses Forum sich auf die Entwicklung der Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich fokussiere. Das gab die Leiterin der Abteilung für Sozial- und Kulturinformation der indonesischen Botschaft in Mexico City, Febi Fahrani, am 15. November dieses Jahres der indonesischen Nachrichtenagentur Antara in London weiter. Der Leiter der indonesischen Botschaft in Mexiko, Botschafter Yusrakan, sagte, diese Zusammenarbeit eröffne eine breitere Kooperation zwischen Indonesien und Mexiko im Bereich des Luftverkehrs, vor allem mit der Regierung des Bundeslandes Chihuahua, das eine regionale Fluggesellschaft in seinem Gebiet entwickle. Die Vertreter der Journalisten aus 21 Mitgliedsländern des Verbandes der Küstenstaaten des Indischen Ozeans IORA versammeln sich vom 12. bis zum 17. November dieses Jahres, um am Einführungsbesuch der Journalisten in einigen Gegenden Indiens wie unter anderem Neu-Delhi, Agra, Bangalore und Mysore teilzunehmen. Dieser Besuch dient dazu, die Journalisten aus den IORA-Mitgliedsländern zu fördern, um sie in Verbindung zu setzen und einen Dialog sowie eine Zusammenarbeit zwischen den Medien der IORA-Mitgliedsländer durchzuführen. Der Sekretär des Ministeriums für Außenangelegenheiten Indiens, Vijay Gokhale, sagte kürzlich in Neu-Delhi, dass IORA sich darauf fokussiere, die regionale Wirtschaftszusammenarbeit zu stärken. Die Gesellschaften sollten die Herausforderungen des Staates im Indischen Ozean wie unter anderem die Fragen der Konnektivität, Investition und maritime Sicherheit erfahren. Die Rolle der Media sei wichtig, um die Gesellschaften im Inland auszubilden und den Gesellschaften im Ausland diese IORA-Organisation vorzustellen. Die Rolle der Media dient dazu, die Aspiration der Sichtbarkeit von uns zu geben und das Gefühl bei den Gesellschaften zu fördern, dass wir sie in Verbindung mit den Gesellschaften mit gleichem Ozean setzen. Dabei sagte der Joint Sekretär von IORA, Sanjay Panda, man werde eine elektronische Plattform für Media in den IORA-Mitgliedsländern bauen. Dadurch könne man über die IORA-Fragen diskutieren. Liebe Zuhörer des Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.740,55 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.572,29 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.537 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 72%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute: Verstehen die Toleranz als ein Volk und als religiöse Gemeinde zum Thema. Vor 21 Jahren, genau am 16. November 1995, aufgrund der Initiative der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur, UNESCO, adoptierte die Allgemeine Versammlung der Vereinten Nationen die Deklaration der Toleranzprinzipien. Seitdem feiert man jeden 16. November den Internationalen Toleranztag. Man sollte die Meinungsverschiedenheit in der Gemeinschaft erlauben. Es ist eine der Weisen, um die Toleranz zu wachsen. Ein Problem entsteht, als eine Gruppe in der Gemeinschaft ihre Vorherrschaft auf die anderen Gruppen bestätigt. Dazu benutzt sie aber die Weise, die Toleranz selbst verletzt. Es ist deshalb wichtig, die Meinungsverschiedenheit zu verstehen, um die Toleranz aufrecht zu erhalten. Die Meinungsverschiedenheit gründet sich auf zwei Prinzipien.
erstens din die Meinungsverschiedenheit dazu, die Toleranz zu verbreiten, keine anderen Personen zu verletzen. Die beiden Prinzipien sind untrennbar. Die Meinungsverschiedenheit hat aber die Beschränke. Als Folge gibt es eine Linie. Diese Linie beschränkt die Zone, in der man die Toleranz aufrechterhalten muss, und die andere Zone, in der die Toleranz nur negative Auswirkungen für die Menschlichkeit bringt. In dem Sozialleben steht man vor Problemen, die mit der Religion oder mit der Rasse zu tun haben. Gegenseitiger Respekt ist deshalb nötig, um die Einheit und die Einigkeit zu erhalten. Der Hintergrund der Konflikte ist die Verschlimmerung der Beziehungen zwischen den religiösen Gemeinden. Geringe Wissenschaft der Gemeinden über ihre Religion ruft den Konflikt zwischen den religiösen Gemeinden hervor. Man kann die Toleranz nur erreichen, wenn jede Gruppe luftig ist. Wenn diese Haltung im religiösen Leben verwirklicht werden kann, wird sie für den Fortschritt und das Leben der pluralistischen Gesellschaft von Bedeutung sein. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme. Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 16. November statt. Wir beginnen mit dem 16. November 1904, John Fleming erfand Vakuumdiode. John Ambrose Fleming wurde auf der University College School in London und dem University College London ausgebildet. Er arbeitete als Dozent an verschiedenen Universitäten, darunter die Universität Cambridge, die Universität Nottingham und das University College London. 1892 legte er den Institution of Electrical Engineers in London eine wichtige Arbeit zur Theorie des Transformators vor. Am 16. November 1904 beantragte Fleming in England ein Patent mit dem Titel Improvements in Instruments for Detecting and Measuring Alternating Electric Currents, indem er einen Zwei-Elektroden-Funkgleichrichter beschrieb. Auf der Suche nach einem besseren Detektor für Radiowellen hatte er entdeckt, dass der Edison-Effekt zur Detektion von Signalen genutzt werden könnte. Er selbst nannte seine Erfindung Oszillation, Wave in Deutsch Schwingungsventil. Seine Erfindung war auch unter den Namen Genotron, Elektronenventil, Vakuumdiode, Elektronenrohre oder Fleming-Ventil bekannt. Vielfach wird diese Erfindung als der Anfang des Elektronik Zeitalters betrachtet. Willkommen zum 16. November 1947. Vincent Joseph Sefer war ein amerikanischer Chemiker und Meteorologe. Als Mitarbeiter eines Forschungslabors von General Electric führte er Experimente durch, um künstlich Schneefall zu erzeugen. Dies gelang ihm mit Hilfe von Irving Langmuir, eines US-amerikanischen Chemiker und Physiker, am 16. November 1947 durch eine Injektion von Trockeneis in unterkühlte Wolken. Diese Wetterbeeinflussung ist aber schwierig zu implementieren, weil die Kosten der Produktion sehr hoch sind. Wir beenden das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 16. November 2002, dem Ausbruch der SARS-Pandemie. Als SARS-Pandemie 2002-2003 wird das erste gleich weltweite Auftreten des vom SARS-assoziierten Coronavirus hervorgerufenen schweren akuten Atemwegssyndroms SARS bezeichnet, das im November 2002 begann. Von Südchina ausgehend verbreitete sie sich binnen weniger Wochen über nahezu alle Kontinente und forderte innerhalb eines halben Jahres knapp 1000 Menschenleben. Die Weltgesundheitsorganisation WHO unterschied zwischen Staaten, in denen lokale Infektionsketten bestanden, das heißt Neuansteckungen auftraten, und Ländern, in denen die Erkrankung nur bei Reisenden auftrat, die sich in den Ländern der ersten Kategorie infiziert hatten. Über den Ausgangspunkt der SARS-Pandemie herrscht nach wie vor keine absolute Sicherheit. Die WHO geht allerdings davon aus, dass sie am 16. November 2002 ausbruch. Der erste Erkrankte war demnach ein Bauer aus der Stadt Foshan in der Provinz Guangdong, dessen Leiden von den örtlichen Ärzten als atypische Lungenentzündung klassifiziert wurde. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer des Indonesien, unser Im Blickpunkt behandelt heute das Thema: Indonesien ist am meisten bereit bei der Implementierung des Freihandels der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Indonesien erhält den größten Prozentsatz in dem Bestreben und damit einhergehenden Verpflichtung bei der Implementierung des Freihandels der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft. Die steht in der Beobachtung und Evaluierung des ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaftsplan 2025 der beim 15. ASEAN-Treffen des Wirtschaftsgemeinschaftsrates APEC in Manila, den Philippinen, vorgestellt wurde. Dabei sagte der indonesische Handelsminister Enggar Tias Tolukita, dass Indonesien den Beweis zur Bereitschaft zum Freihandel in der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft erbracht habe. Er brachte zum Ausdruck, dass sie dies in der jährlichen Priorität Indonesien betreffen der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft 2017 im Vergleich zu anderen ASEAN-Mitgliedstaaten gezeigt habe. Indonesien erreicht etwa 60% und die anderen ASEAN-Mitgliedstaaten erst 52% der zu erbringenden Leistung. Enggartia Stolokita hofft, dass sie dies bis zum Ende des Jahres weiter steigern könnte. Es ist ein Beweis der Ernsthaftigkeit der ASEAN-Wirtschaftsintegration, vor allem im 15. ASEAN-Jahr. Der Handelsminister betont, dass Indonesien dem ASEAN seine Bereitschaft gezeigt habe. In der Führungszeit der Philippinen ist es dem ASEAN gelungen, auf Initiativen der sogenannten Economic Priority Deliverables zu erledigen. Dabei geht es um unter anderem die ASEAN-Schifffahrt Roll-on-Roll-off von Davao-General Santos Bitung, das inklusive Geschäft, das E-Commerce-Arbeitsprogramm von 2017 bis 2025 und den ASEAN-Indikator zur nachlosen Handelserleichterung oder ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicator. Des Weiteren sagte der indonesische Generaldirektor der internationalen Handelsverhandlungen, Imam Bambagio, dazu, es gebe einige wichtige Punkte, die für die Zukunft notiert werden mussten. Im Zufolge müsse die ASEAN die Kooperation in allen Sektoren intensivieren, um die Implementierung der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft 2025 zu erreichen. Es handele sich dabei um E-Commerce, Good Regulatory Practice, gute Regulierungspraktiken, Global Fair Chains, GFC, globale Wertschöpfungskette, ASEAN Food Safety Regulatory Framework, der ASEAN Nahrungssicherheitsregulierungsrahmen und der ASEAN Business Travel Card oder der ASEAN Geschäftsreisekarte. Zurzeit steht die ASEAN-Wirtschaft an 6 größter Stelle auf der Welt und an 3 größter in ASEAN mit einem gesamten Bruttoinlandsprodukt von 2,55 Trillionen US-Dollar im Jahr 2016. Im Jahr 2017 betrug das ASEAN-Wirtschaftswachstum 5% und voraussichtlich 5,1% im Jahr 2018. Der Warenhandelswert zwischen dem ASEAN und der Welt betrug 2,25 Trillionen US-Dollar. Etwa 23,1% davon war der ASEAN-Binnenhandel. Im Jahr 2016 betrug der Investitionswert in der ASEAN etwa 98 Milliarden US-Dollar und 25% davon waren Intra-ASEAN-Investitionen. Liebe Zuhörer, soweit der im Blickpunkt.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei unserem Programm Wunderbares Indonesien. Bei diesem Programm können Sie schöne Reiseziele, interessante Kunst und Kultur sowie einzigartige Küche Indonesiens kennenlernen. Dieses Mal besuchen wir ein Reiseziel in der Provinz Moluken. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Naturschönheit auf den Molukken umfasst nicht nur die Strände. Es gibt noch viele schöne und interessante Reiseziele in dieser Provinz. Auf der Insel Kei in den Südostmolukken befindet sich eine verwunderliche Naturschönheit, die Höhle Hawang heißt. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Höhle Hawang ist ein Reiseziel in Indonesien, das seine eigene Anziehungskraft hat. In dieser Höhle fließt ein unterirdischer Fluss, der von der Wasserquelle Efu abstammt. Die Wasserquelle Efu ist die größte Wasserquelle auf der Insel Ke. Die Höhle Hawang ist eine Tropfsteinhöhle. Die Stalagmiten verschönern die Höhle Hawang. Stalagmit ist der vom Boden einer Höhle emporwachsende Tropfstein. Sein Gedenkstück ist der von der Decke hängende Stalaktit. Die Höhle Hawang wird in zwei geteilt. Die Strecke von den beiden Höhlen ist 15 Meter. Wenn Sikren tauchen, ist es interessant, in dem Teich dieser Höhle zu tauchen und die zwei Höhlen zu betreten, die gegenseitig sich zu durchdringen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die dortigen Einwohner glauben die Legende über die Höhle Hawang. Den dortigen Einwohnern nach war es einmal ein Mann, der mit seinen Hunden in den Wald ging, um die Wildschweine zu jagen. Während der Jagd hat er das Wildschwein verloren. Das Wildschwein trat in die Höhle ein. Da der Jäger durstig war, trank er das Wasser in der Höhle. Das Wasser schmeckt bitter. Der Jäger war ärgerlich und enttäuscht. Der Jäger warf schmutzige Worte. Deswegen wurden der Jäger und seine Hunde zu Steinen verflucht. Bis jetzt liegen die Steine von einem Jäger, der einen Speer hielt und seinen zwei Hunden noch in der Höhle haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Höhle Hawang liegt im Dorf Letfuan auf der Insel Kei in den Südostmolukken. Von dem Busterminal Langur fahren die Touristen mit den allgemeinen Verkehrsmitteln oder mit Autos weiter. Das Dorf Letfuan liegt 50 km von dem Busterminal Langur. Wenn Sie eine Reise in die Höhle Hawang machen möchten, vergessen Sie nicht, genügende Nahrung und Getränke mitzubringen. In diesem Reiseziel befinden sich noch keine Nahrungs- und Getränke-Imbissstände. Außerdem müssen die Touristen den dortigen Regeln gehorchen, wie keine schmutzigen Worte zu äußern, während sie in der Höhle sind. Die Frauen, die Menstruation haben, dürfen in dem Teich der Höhle nicht schwimmen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm der Baras Indonesien zum Thema die Höhle Hawang. Bis morgen dann, auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Event oder Veranstaltungen, Flora und Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Heute informieren wir Sie über Adventure Festival 2017 oder das Abenteuer Festival 2017. Bleiben Sie noch bei uns, der Stimme Indonesien. Sie können unsere Sendung außer auf der Kurswelle 9125 kHz auch über Livestreaming in www.voi.co.id hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, die Insel Sumba in der Provinz Ostnusa Tenggara ist ein exotisches Touristenziel in Ostindonesien. Der Tourismus auf der Insel Sumba hat ein großes Potenzial in der Kultur, der Natur und in der Kunst. Die Insel Sumba besteht aus 4 Bezirken mit typischen Merkmalen in ihren jeweiligen Gebieten. Zum Beispiel ist der Bezirk Zentral Sumba mit seinem Ritual Purungta Kadonga Ratu, das heißt Herunter zum Priestertal, bekannt. Das Ritual dient dazu, Regen von den Vorfahren zu erbieten, damit die Reispflanzen nicht vertrocknen und keine Hungersnot droht. Des Weiteren ist das Ikat Webtu ein herausragendes Produkt der Bezirk Ostsumba. Normalerweise trägt man das Ikat Webtu bei traditionellen Zeremonien und es dient auch als Souvenir. Der Bezirk West Sumba und der Bezirk Südwest Sumba haben die Tradition von Pasola, bei der man Gott um Segen bietet. Es wird ein Geschicklichkeitsspiel veranstaltet, bei dem 2 Gruppen auf Pferden reiten und gegeneinander mit Holzspeeren bewerfen. Dieses Ritual besitzt Anziehungskraft für Touristen. Die Provinz- und Bezirksregierung in Ostnusa Tenggara entwickelt nun alle Tourismuspotenziale auf der Insel Sumba und wirft auch für diese Region. Eine der Werbungen dafür ist das Event Indonesia Adventure Festival IAF, das Indonesische Abenteuerfestival 2017. Liebe Zuhörer, das Indonesia Adventure Festival IAF hat in diesem Jahr das Thema Jelajah Tanah Humba, eine Wanderung des Tanah Humbas 2017. Das Festival findet von 14. bis 19. November 2017 statt. Es ist ein Bemühen für die Insel Sumba zu werben und die Besucheranzahl der Touristen auf der Insel zu erhöhen, sowie das Ziel von 20 Millionen ausländischen Touristen und Hunderten von Millionen inländischen Touristen im Jahr 2019 zu erreichen. Auf einer Pressekonferenz in Jakarta sagte die Vizeleiterin des Bereiches für touristische nationale Vermarktung im Indonesischen Tourismusministerium, Esti Reko Astuti, dass das Indonesische Abenteuerfestival 2017 zum 4. Mal veranstaltet werde und positive Auswirkungen bringe angesichts der Stärkung des 3 A's, Attraktion, also Anziehung, Accessibility oder Zugänglichkeit und Amenitas Annehmlichkeit. Horror. Etwa 100 Teilnehmer aus dem In- und Ausland, einschließlich nationale Medien, Fotografen und Reisebüros, nehmen an dem Indonesischen Abenteuerfestival 2017 teil. Sie machen Abenteuer in 24 Touristengebiete auf der Insel Sumba, vom Bezirk Südwest Sumba und endet im Bezirk Ost Sumba. Die Teilnehmer übernachten in traditionellen Dörfern und sehen die traditionellen Zeremonien und Rituale, traditionelle Tänze, traditionelles Pferderennen und den Herstellungsprozess des Ikat Webtus. Darüber hinaus engagieren sie die Teilnehmer auch bei verschiedenen Aufführungen, die von den Touristen auch genossen werden. Das Indonesische Abenteuerfestival 2017 wurde zum ersten Mal im Jahr 2014 in Lembata veranstaltet. Etwa 150 Teilnehmer nahmen daran teil. das folgende Abenteuer Festival von im Jahr 2016 in aller Stadt und 150 Teilnehmer nahmen daran teil. Etwa 100 Teilnehmer nahmen an dem indonesischen Abenteuerfestival 2016 teil. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören!
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen die indonesische Lieder vorstellen. In diesem heutigen Musikregenbogen-Programm präsentieren wir Ihnen die nostalgische Poplieder von der indonesischen Sängerin Chris Dayanti. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Terserah oder Wie du willst. Gute Unterhaltung.
Thank you.
Liebe Musikfreunde, das war das Lied Tersrah, das von Krisdayanti gesungen wird. Die Sängerin, die in Batu Ostjava geboren ist, hat die Begabung zum Singen seit der Kindheit gehabt. Sie hat die Kunstbegabung von ihrem Vater als Kronchongskünstler und von der Familie ihrer Mutter, die auch singen kann. Krisdayanti, die auch Kadi gerufen wird, begann ihre Karriere als Sinah Jakarta im Jahre 1984 umzog. Als sie im Alter von 12 Jahren war, veröffentlichte sie im Jahr 1987 ein Album mit dem Titel Burung-Burung Malam oder Die Nachtsvogel. Dulang. Oder Die Nachtsvogel. Dieses Lied hatte aber keinen Erfolg auf dem Musikmarkt. Der Misserfolg dieses Albums machte aber Sini hoffnungslos. Dadurch zeigte Krisdayanti weiter ihre Begabung mit ihrer Teilnahme an verschiedenen Gesangwettbewerben. Von allen Wettbewerben hatte sie im Jahr 1992 Asian Bagus, den internationalen Gesangwettbewerb, gewonnen. Seitdem war Krisdayanti in der indonesischen Gesellschaft bekannt. Sie veröffentlichte danach das erste professionelle Album mit dem Titel Tersrah im Jahre 1995. Dieses Album wurde von Hendy Wijaya gemeinsam mit anderen Komponisten wie Indra Lesmana, Yudhis Twikora, und Mares Soplanet produziert. Die Hit Single in diesem Album hat den gleichen Titel Tersrah. Durch dieses Album begann Krisdayanti in der Musikindustrie in Indonesia berücksichtigt zu werden. Liebe Zuhörer, bevor wir über Krisdayanti weiter erzählen, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Menghitung Hari oder Tak Jalan. Viel Spaß beim Zuhören.
Menghitung hari detik demi detik, masaku nanti apakan ada? Jelang cerita kisah yang panjang, menghitung hari, padamkan saja kobar asmara. Jika putih itu takkan ada, yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja cintamu pergi. Saja kobar asmaramu, jika putih itu takkan ada, yang aku minta tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja cintamu.
Liebe Musikfreunde, dear Stimonations, das Album Terserah, das Jen Elfog hatte, machte aber nicht Christianity zufrieden. Danach freute sie im Jahre 1991 das Album mit dem Titel Sayang oder Liebe. In diesem Album wurde Christianity zum ersten Mal die Produzentin. Sie komponierte sogar für dieses Album zwei Lieder. Eine der Hitsingle in diesem Album hat den Titel Menghitung Hari. Dieses Lied wurde von Melly Goeslaw komponiert und es erzählt über eine Frau, die Beendigung ihrer Lebensgeschichte erwartet, wenn es keine Aufrichtigkeit vom Mann gibt. Angesichts des Liedes war sie in den 1990er Jahren eine erfolgreiche Sängerin. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, zum Schluss unseres Programms Musik Regenbogen hören Sie nun zwei Lieder aus dem Album Sayang mit dem Titel Ku Tak Sanggup oder Ich Kann Nicht und Mencintaimu oder Ich Liebe Dich aus dem Album Mencintaimu. Damit möchten wir uns von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme. Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören. RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in de.voi.go.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.go.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.